Charity aus der Hölle, Sportsmanagement mit E-Sports gehen und Knebelverträge im E-Sports.
The Stormy Elephants Gaming Podcast mit euren Hosts Christoph Jörg, Bernd Sumaida und Oliver Brunner.
Jo, und da melden uns hallo und herzlich willkommen. Danke fürs wieder mal reinhören und natürlich auch fürs Liken und Followen. Der Bernd, der Chris und ich haben uns an einem wunderschönen Dienstagabend mal wieder zusammengefunden und wollen gleich mal mit einem schönen Thema reinstarten.
Yay.
Und ja, ich habe das erste Thema quasi live miterlebt, und zwar war am Freitag letzte Woche ein Charity-Event von Gamers4, Charity-Stream mit einigen großen Gesichtern, die man kennt, wie zum Beispiel auch den Veni, wo der Chris nachher noch kurz was dazu sagen kann, von Noxsports, WoopTV und Hard Gaming Foundation, wurde da einiges an Geld zum Glück zusammengesammelt für das Projekt Prosa, Schule für alle. Und wir hatten die ehrenvolle Aufgabe, mit Vianality und mit Network TG in Kooperation Doom zu casten.
Das war sicher ein Höllencast.
Es gibt halt einfach nichts Schöneres, als mit Doom Geld zu sammeln für einen guten Zweck.
Ich muss sagen, ich finde das großartig.
Was habt ihr denn gezockt bei Doom? Also was war denn der Game-Mode? Ich habe leider nicht reinschauen können. Ich war zu der Zeit auf Urlaub, leider. Und dementsprechend habe ich nur die Bilder und so auf Facebook bisher gesehen. Also ich weiß noch relativ nichts über das Event. Kannst du mir ungefähr erklären, was da so passiert ist?
Also das Event war ein Event, das das ganze Wochenende gegangen ist. Das hat am Freitag um 10 Uhr gestartet und ist dann bis Sonntag 24 Uhr weitergelaufen. Und da ging es einfach wirklich darum, Geld zu sammeln, eben fürs nächste Schuljahr von dem Projekt Schule, also für Prosa, wo eben Menschen mit Flüchtlingserfahrung quasi eine schulische Ausbildung noch erhalten können im Nachhinein.
Cool.
Und das quasi auch mit angepassten Stundenplan und so weiter läuft. Also, dass sie quasi arbeiten können und dann die Lehrer und Professoren sich Zeit nehmen und man sich das alles einteilen kann, um da wirklich Möglichkeiten zu schaffen, dass sie da auch wirklich mehr Möglichkeiten danach haben, hoffentlich.
Sehr cool.
Und es waren Goals ausgeschrieben. Wir hatten auch oben die voll professionelle Einblende, die hat der Fuchsler alle vorbereitet gehabt. Und waren auch in der Vienna Reality, ist das Gaming Lounge?
Playground,
genau. Und ich war das erste Mal dort und es war extrem lustig. Es waren WarKids da, es war F da, es waren viele andere Leute auch noch da, die sich wirklich eben aus der österreichischen Szene zusammengefunden haben, um einfach Doom Eternal zu zocken, den Multiplayer-Modus, den neuen, weil Doom hatte ich eigentlich gar nicht so groß am Schirm. Also gerade das Neueste nicht, weil das erst im März erschienen ist. Und ich muss eher sagen, es ist flüssig gelaufen, es hat mega Bock gemacht zum Casten, wobei man dazu sagen muss, das Rainbow Six Siege Team von WarKids hat einfach gerockt.
Ja gut, die spielen auch in der obersten Division. Also
ja, und sie sind...
Alles andere wäre wahrscheinlich Enttäuschung gewesen.
Das stimmt. Sind,
glaube ich, richtig gute Ego-Shooter-Spieler, oder? War das Turnier generell nur für Shooter-Spieler angedacht oder war es einfach so open, dass jeder so mitspielen kann, der Bock hat?
Es war einfach der Callout eben auf dem Stream, wo wir PUBG moderieren und auch noch auf anderen Kanälen quasi einfach vorbeikommen und mitspielen, offline. Mhm. Und es war nur auf Doom aufgebaut, weil wir quasi so einen 2-Stunden-Block hatten.
Das heißt quasi, dass das erste Offline-Event in Österreich 2020 im E-Sport, ist es das?
Das weiß ich nicht genau, aber ich weiß, dass das erste Doom Eternal-Event europaweit war.
Europaweit, wow.
Das hat sich einen Applaus verdient.
Repet von Werner.
Keine mehr.
Genau. Es war wirklich cool. Es hat dann auch eben von WoopTV daher vorbeigeschaut, nochmal kurz eine Erklärung im Stream gegeben, was quasi auch am Vormittag so passiert ist, weil auch der Schulleiter dort war und eben von Prosa alles erklärt hat und war total nett und auch dann mit einem von Hardcast-Leuten, mit so einem Fighting-Kommentator, mit Leo, habe ich dann ziemlich viel gemeinsam gestreamt. Auch der Patrick von den WarKids ist dabei gesessen, auch der Hardcast selbst hat sich dazu gesetzt, wo wir immer wieder so ein bisschen reingecastet haben. Es war super anstrengend, aber es war super geil.
Was wird denn da bei Doom eigentlich für Modus gespielt?
Es ist eigentlich für die Leute, die sich... Also es gibt einen Typen, der quasi so ein bisschen OP ist, mit ganz vielen Waffen, der quasi der Slayer ist, so nennt man ihn im Profi-Jargon.
Mhm. Ne? Und zwei Plebs.
Und zwei Plebs, die Demons. Und die Demon-Vasallen quasi spawnen können. Und es geht im Endeffekt darum, 1 gegen 2 zu gewinnen. Nur der Kniff ist der, dass halt die zwei eher underpowered sind. Oder wenn man das Spiel nicht gut spielt, overpowered sind. Also das Layer hat es an dem Abend immer ein bisschen schwerer, weil er halt viel aimsicherer sein muss und du ein bisschen mehr Ressourcenmanagement auch mit den Waffen zu haben musst.
Aber er hat den cooleren Namen.
Er hat auf jeden Fall den cooleren Namen. Und das Ziel von ihm ist es, beide gleichzeitig zu töten, also in einem 20-Sekunden-Zeitfenster beide tot zu haben.
Okay, wie groß sind die Maps ungefähr?
Die Maps sind nicht groß. Also du hast wirklich in Mitte einen Outer Ring und da quasi so Map-Dinger, die halt auch zum Beispiel nur das Leer verwenden kann, so Jump-Pads und so Geschichten.
Okay, das heißt, die Demons können sie nicht einfach verstecken gehen, wenn einer stirbt.
Doch, das könnten sie prinzipiell schon, weil das Spiel ist so aufgebaut, dass du, wenn du jemanden innerhalb von 5 Sekunden gesehen hast, am Bildschirm reicht, bist du quasi durch die Wand sichtbar.
Okay.
Das gilt für Slayer und auch Demons, für die Vasallen nicht, die laufen dir die ganze Zeit Slayer hinterher und wenn du die killst, kriegst du Leben zurück. Aber wenn du dich kurz heidest, also so, ich glaube, 3 Sekunden auf Combat quasi bist, dann bist du gar nicht mehr sichtbar und das ist halt urspannend gewesen, diese taktische Komponente. Und hat es teilweise echt dem Slayer schwierig gemacht, dann den wichtigen Kill zu machen.
Muss sagen, der letzte Doom-Titel war einer, auf den ich schon ein bisschen geäugelt habe. Weil sowas, was man schon gesehen hat an den Videos, zumindest für einen Singleplayer, ist das so ein richtiger Splatter-Shooter, komplett over the top, Bullshit, Kettensägen, Massaker aus der Hölle. Ja. Und es schaut so geil aus.
Ja, und ich finde halt, ich muss echt sagen, ich habe total mit dem Gedanken gespielt, es mir nach dem Event zu kaufen.
Ja, holen wir's uns.
Weil ich mega Bock bekommen habe, es zu spielen. Ich habe es auch ein bisschen anspielen können eben vor Ort, dass ich wenigstens beim Casten ein bisschen Ahnung habe. Und was mich ein bisschen abschreckt, ist, ich bin ja halt kein Singleplayer-Spieler. Das heißt, ich würde es nur für einen Multiplayer brauchen. Mhm. Und wie ich das bis jetzt so gesehen habe, gibt es kein Multiplayer-Package. Und mir wäre es halt so, keine Ahnung, so 30 Euro wert gewesen, wie es eben beim Steam-Sale gewesen ist auch. Aber der ist halt am Donnerstag abgelaufen gewesen.
Ist ein Vollpreistitel oder was?
Das kostet wieder 60 Euro. Ne? Vollpreistitel mit einem richtig guten Singleplayer, was ich mal so sagen habe lassen. Aber mich hätte halt nur Multiplayer.
Ich schlage euch was vor, Burschen. Wir kaufen uns das Game alle, Vollpreis, spielen es einmal und danach nie wieder.
Ja, das haben wir schon geübt.
Fortnite, Borderlands 3 und jetzt Doom.
Cube World. Da habe ich mich erfolgreich davon gezogen.
Cube World habe ich wieder mal.
Das war süß, das war richtig süß.
Vor allem, mittlerweile ist es vielleicht gar nicht mehr in der Alpha.
Ah, ist es nicht mehr, lustigerweise. Ja, es ist was Neues rausgekommen, vor einem Jahr oder so habe ich das gesehen, dass ein Patch rausgekommen ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das überhaupt noch läuft. Das müssen wir fast einmal nachschauen, ob es Cube World noch gibt. Beziehungsweise ob wo und wie unsere Accounts da noch zur Verfügung stehen.
Oh Gott, ich weiß gar nicht,
wer die sind safe weg.
Ja, wahrscheinlich. Aber ich meine, das Game hat 15 Euro gekostet. Also.
Ja, gut, das ist ja. Das kann man sich schon mal
gönnen. Ganz aber kurz. Wenn man noch,
ganz kurz noch.
Ja? Olli, du bist der beste Doomcaster Europas, oder?
Danke, ja.
Wenn es das erste Event war, müsste es das doch dann doch das sein, oder?
Stimmt, momentan bin ich Titel. Ich habe auch einen Spieler vom Profi-Squad von WarKids halt den Godslayer genannt, weil er halt der einzige Slayer war, der Punkte geholt hat. Von den Demons immer aufgemacht worden. Im Endeffekt haben sie es halt nicht nur dank ihm, aber ziemlich gut gewonnen. Und ich habe auch gleich eine Combo benannt und hoffe, dass sich der Name durchsetzt, weil du kannst verschiedene Demons auswählen. Und da gibt es einen mit so einem Flammenwerfer, 2 Flammenwerferarmen und einen, der so augenförmig oben schweben kann und ich habe es Phoenix Comp genannt. War ich ziemlich stolz.
Ah, nicht schlecht. Die ist cool, ja.
Ja, weil ich habe gedacht, man muss so ein bisschen Story erzählen und wenn man es schon mal das erste Mal gecastet hat, vielleicht einen Nachdruck hinterlassen. Ne?
Sehr gut, sehr gut.
Aber es war cool, Charity hat gut geklappt und vor allem, wie gesagt, Veni und so waren ja auch.
Wie viel Kohle ist denn aufgestellt worden?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nur während dem Stream jetzt verfolgt gehabt. Da haben wir, glaube ich, 200, 300 Euro mitgemacht. Davor waren auch schon so 1.800 gesammelt. Mhm. Es ist, glaube ich, erst mit Samstag so richtig losgegangen. Ich glaube, der Freitag gefühlmäßig ist ein bisschen untergegangen, weil nach uns war auch nur noch so ein Musikstream. Aber mit Samstag waren halt wirklich größere Namen drinnen, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass die richtig gut
Viewer gebracht haben. Ich habe irgendwas in die Richtung von, ich glaube, 6.400 oder so gesehen. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
Hier war irgendwas mit 7.000 plus minus im Kopf. Ist eigentlich eher eine beträchtliche Summe. Fix. Kann man so stehen lassen, glaube ich.
Ich denke, da kann man auch drauf stolz sein. Also.
Vor allem, das Geld wandert Richtung Prosa, Schule für alle. Coole Initiative. Und Leute, weil wir gerade bei Bildung waren oder beziehungsweise Bildung da im Fokus gestanden ist, Österreich bekommt ja jetzt anscheinend Verstärkung im Ausbildungswesen und zwar ein Studienzweig, wo man E-Sports Management studieren kann, kommt nach Österreich. Den Studiengang gibt es ja schon in München. Was sind da so eure Takes?
Puh, ich glaube, das ist ganz schwierig. Zum einen mal finde ich es interessant, dass es sowas gibt, dass sich die, ich sage mal, rigide Struktur eines Studiums dann doch relativ schnell, würde ich jetzt mal sagen, adaptiert, weil der Push mit E-Sports ist vor 2-3 Jahren gekommen, würde ich mal sagen, und dass es da jetzt dann einen Studiengang dazu gibt. Die Frage ist, wie viel dabei wirklich Neues ist. Also wenn man sich das Programm so ein bisschen anschaut, ist es einfach sehr viel Sportmanagement, und dann gibt es halt ein paar sozusagen so branchenspezifische E-Sports-Geschichten. Wo es mich sehr interessieren wird, wer in Österreich dazu spricht und dazu Vorträge hält, beziehungsweise die Vorlesungen führt. Weil wenn wir die Leute zum Beispiel nicht kennen würden, dann wäre das schon mal sehr interessant, um es einmal vorsichtig auszudrücken, wie sinnvoll das Ganze auch ist. Weil ich sage mal, die Leute, die man in Österreich im E-Sport kennt, die sind auf ein paar Händen abzählbar. So viele sind es dann wiederum auch nicht. Und das wäre interessant, vielleicht nochmal auch mit jemandem zu reden, der dann diesen Studiengang leitet oder zumindest einen Teil davon irgendwie administriert. Und ansonsten finde ich es immer interessant. Ich glaube, damit kann man sehr viele Strukturen schaffen, aber ist natürlich auch derweil ein Bereich, der von Quereinsteigern beziehungsweise passionierten Leuten eigentlich geprägt worden ist. Die Frage, braucht das ein Studium, ist eine, die sich bei mir im Kopf gestellt hat, wozu ich auch noch keine fertige Antwort habe.
Also ich bin mir auch nicht ganz sicher, was ich vom momentanen Stand aus davon halten soll, weil es in Österreich halt doch noch sehr hinterherhinkt. Und ich sag mal, schau, wenn du ein Studium machst und dann irgendwie Leute herholst, was weiß ich, wer war erfolgreich zum Beispiel im E-Sport, wenn es zum Management geht, wer macht große Footsteps, da fällt mir halt jetzt G2 zum Beispiel als erstes an. Ja, wenn jetzt ein Ocelot sich vorne hinstellt oder irgendwie irgendwelche Medienberater oder solche oder Manager von G2 zum Beispiel oder aus irgendwelchen Orgas, die wirklich schon E-Sports Fuß gefasst haben, Erfahrung gesammelt haben und wirklich auch größere Zahlen nennen können und auch länger in dem Business gewesen sind, könnte ich mir das gut vorstellen, dass es wirklich Wirkung zeigt und man sich viel mitnehmen kann. So ist es halt eben angekündigt mit viel Sport, Gaming und Entertainment-Interesse für Berufseinsteiger ausgerichtet. Also ich bin mir nicht ganz sicher, also die Zielgruppe ist ja quasi klar definiert mit diesen paar Worten. 7 Semester soll das Ganze gehen, steht jetzt da in so einem Artikel, den ich halt da aufgemacht habe. Bachelor of Arts in Sports Management. Ne? Also ich glaube, dass das Ganze besser greifen würde oder inhaltlich sinnvoller wäre, es in, was weiß ich, 5 Jahren vielleicht mal anzugehen, finde es aber trotzdem einen guten Schritt in die richtige Richtung, und so Vorreiter braucht es einfach gerade im E-Sports.
Voll, ich finde es generell, was meine persönliche Meinung dazu ist, E-Sports ist ja, sag ich jetzt mal, unüberschaubar eine der wahrscheinlich am schnellst wachsenden Entertainment-Branchen eigentlich weltweit, kann man sagen. Und wir sitzen eigentlich an einem internationalen Herd mit Deutschland, wo die ganzen League of Legends Europa-Produktionen stattfinden, wo super viel für riesige Organisationen wie zum Beispiel eben G2 oder von mir aus Penta oder Schalke 04 oder zunehmend Fußballteams, die einfach in den E-Sports jetzt einsteigen, haben wir ja einige in Europa. Origin zum Beispiel, weil du es vorher angesprochen hast, ist glaube ich in Kopenhagen in Dänemark. Also wir haben prinzipiell eine coole Infrastruktur und das Studium ist wahrscheinlich derzeit Vorreiter für den österreichischen Markt. Aber es ist ja, wir haben es im Intro ja ganz kurz mit etwas Humor angeteasert, es ist ja eigentlich ein Sportmanagement-Studium mit einem doch sehr, sehr starken Schwerpunkt auf E-Sports. Und ich bin halt der festen Überzeugung, wenn du halt so eine schnell wachsende Industrie hast, und wir sehen es halt einfach bei irrsinnig vielen neuen Firmen, neuen Organisationen, neuen, sage ich jetzt einmal, Akteuren im Markt des E-Sports, du hast halt eine irrsinnig hohe Fluktuation von Firmen und Orgas. Das heißt auf gut Deutsch, irrsinnig viel kommen, aber irrsinnig viel gehen auch instant wieder, weil es halt diese schnelle Cash, was sich vielleicht einige erwarten, einfach nicht ganz spielt und zum Teil auch für große nur ein Nullsummenspiel beziehungsweise rote Zahlen sind. Ich glaube trotzdem, dass wenn der Markt so weiter steigt und du quasi wirklich eine fundierte Ausbildung hast, wo du, sag ich jetzt mal, wirklich die Fundamentals lernst, seien das wirtschaftlich, seien das jetzt, weiß nicht, Management-Geschichten, wie gehe ich mit meinen Teams um, oder sei es von mir aus auch Event-Management, weil Events sind halt für E-Sports auch ein irrsinnig großer und wichtiger Faktor. Ich glaube schon, dass es ganz cool ist, du musst dich sowieso nach einem Studium noch immer weiterentwickeln in diverse Richtungen, wo du jetzt spezialisierst. Aber grundlegend bin ich gespannt. Curriculum habe ich noch keins gesehen, also kein detailliertes. Aber so wie es ausschaut, glaube ich, ist es doch, es ist ein Bachelorstudium, das heißt wahrscheinlich sehr, sehr grundlagenbehaftet. Aber trotzdem, glaube ich, sehr, sehr spannend.
Ich glaube, dass es ein interessantes Fundament legen kann für die Zukunft. Weil du hast schon angesprochen, der Danny-Effekt ist oft nicht erfüllt, wie wir ihn so schön benannt haben. Also dieses Durchhalten, mindestens ein Jahr, vielleicht länger, irgendwie in der Szene bleiben, aktiv da was tun. Das hat man bei ganz vielen Orgas und einzelnen Leuten, die kurzzeitig motiviert sind und so oft nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du Leute hast, die vielleicht fachlich einfach kompetenter sind, dass die an vielen Stolpersteinen, die es einfach gibt im E-Sport oder generell im Geschäft, dass die über die vielleicht besser hinwegkommen, als einfach nur Leute, die mit, ich sage mal, Passion und Motivation das Ganze angehen, weil davon gibt es halt ganz, 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 ganz viele und ein ganz kleiner Teil derer bleibt wirklich nur, weil viele einfach wegfallen.
Genau, und ich glaube auch, dass ein Punkt sein könnte, und da kann man ja auch einen kleinen Artikel in Duke von das Bernd nochmal dazu nehmen, und so David Beckham geht ja jetzt auch in E-Sports rein. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt David Beckham wäre und ich jetzt zwei Bewerbungsschreiben von mir liegen habe und einer hat den E-Sports Art-Titel, den Bachelor, und der andere nicht. Ja, also ich glaube, wenn man sich in diese Richtung orientieren möchte und eben in dieses Management reingehen möchte, und es sind immer mehr Fußballvereine tätig mit immer mehr private Sponsoren, die irgendwie Orgas aufbauen, oder du auch quasi von kleineren Orgas in große raufgehen möchtest, da reicht nicht nur die Passion und nicht nur Erfahrung, sondern da musst du oft ein bisschen mehr mit aufweisen können. Oder es ist einfach vorteilhaft, wenn du sowas mitbringen kannst. Und deswegen, glaube ich, ist es vielleicht echt nicht schlecht, wenn du dann quasi dich irgendwie rausprägen kannst als quasi Ansprechpartner für E-Sports, eben mit auch so einen Titel noch hinten dran, eben mit Sports Management, Bachelor Focus und so. Ne? Also das... Ich glaube, dass man mit dem schon was machen kann, mit diesen Titeln, den man sich da arbeiten kann. Aber auch nur, wenn du, glaube ich, in Größeres reingehst. Also wenn ich jetzt irgendwie vorhab, selbst einen Clan jetzt aus dem Boden zu stampfen, würde ich das nicht machen.
Das ist wahrscheinlich ein bisschen überdimensioniert für das. Aber angenommen, du hast jetzt irgendwie einen großen Investor, mit dem du sprechen musst oder so, dann kommt es sicher besser, wenn du eine abgeschlossene, ich sage jetzt offizielle Ausbildung hast, weil das dem Ganzen noch mehr Legitimität einfach mitgibt, als wenn da jetzt einer kommt, der sagt, hey, ich habe seit ein paar Jahren da gearbeitet und wir machen das schon ganz cool und irgendwie diese Professionalität vielleicht nicht aufweisen kann. Wobei natürlich, muss dazu sagen, nur weil jemand ein Studium abschließt, heißt das nicht, dass er dann auch was kann im Nachhinein. Ja, also das.
Ich wollte gerade sagen, der Gedanke ist, finde ich, irrsinnig veraltet, ja. Weil ich merke es zumindest jetzt in der Zeit oder mit den Leuten, mit denen ich rede, es ist viel wichtiger, was du tatsächlich gemacht hast, welche Kompetenzen du mitbringst, und auch die Bewerbungsverfahren, finde ich, wären auch schon viel interessanter und vor allem auch die Gespräche in Richtung gehend, okay, was bringst du tatsächlich, oder wirklich dieser klassische Ansatz, weil ich stelle Mitarbeiter ein, dass sie mir ein Problem, was ich habe, oder wo ich gar nicht bewusst bin, dass ich eins habe, dass der mir das löst. So, und wenn ich schon proaktiv als Bewerber mit Vorerfahrung, mit und ganz, ganz wichtig, mit einem Netzwerk, wenn ich im Vertrieb, im Marketing, whatsoever bin. Wenn ich das mitbringe, ist das oft so viel Mehrwert und irrsinnig viel wirklich schnell expandierende und stark wachsende Companies setzen einfach drauf, Motivation und Grundlagen first, wenn du das hast. Und mit Grundlagen ist nicht unbedingt das Studium gemeint. Das können Grundlagen im Sinne von Netzwerk, von, weiß nicht, Know-how, von Erfahrung, whatever sein. Und vor allem Passion, Leidenschaft. Wenn ihr Leidenschaft habt, dann lerne ich mir diese ganzen Skills. Und zwar selektiert einfach das, was ich dann wirklich tatsächlich brauche. Das lerne ich mir quasi während und neben der Arbeitszeit an und entwickle mich quasi in dem Beruf. Das, die Möglichkeit besteht, und ich glaube, dass das gerade im E-Sports, wo eigentlich der Großteil, sage ich jetzt einmal, Quereinsteiger sind oder einfach Männer und Frauen der ersten Stunde und Sternchen. Es ist, weißt du, was ich meine? Es ist halt so, du fangst halt irgendwie, es gibt halt kein wirklich sinnvolle und wirklich A-Class oder quasi Top-Tier-Ausbildung, was man zum Beispiel vergleichen könnte mit, weiß nicht, Harvard Law oder sowas. Also irgendwie so
der Wiener Campus.
Gefestigte. Ja, ist auch, nein, was gibt es ja auch super. Jede Uni hat diverse Studien, wofür sie quasi ja, Vorreiter sind oder quasi wirklich Top-Level sind. Und dann gibt es viele Studien, die hat man halt im Angebot. Und ich glaube halt einfach ganz ehrlich, Studium ist zwar nett, aber in Branchen, wo Studium nicht zur Grundvoraussetzung zählt, oder wenn ich nicht in die größten Firmen, in Corporates, die einfach auf Strukturen schon festgefahren sind, wenn ich nicht da rein will, ist, glaube ich, der Titel selber nicht das Entscheidende.
Ja, absolut.
Sondern vielmehr, wie du die verkaufst und wie du vor allem mit den Leuten ins Gespräch
kommst. Und auch welchen Skill du mitbringst. Das ist, glaube ich, das größte Ding.
Ja, vor allem neben der Motivation. Ich glaube, das ist genau. Punkt 1, Motivation und Leidenschaft.
Man darf halt auch nicht vergessen, wie es in Österreich teilweise zugeht mit Titeln, ne? Wie die Titel geil
Österreich das stimmt.
Ist. Also das darf man halt auch einfach nicht vergessen. Dass, und die Leute, die mit Geld irgendwo rumsitzen, sind halt die, die dann auf sowas achten. Und da kannst du noch so nett und hilfsbereit sein oder Erfahrung vorweisen, wenn sie jemanden gleichen haben mit dem Titel. Dahinter wird er mit dem Titel genommen.
Ein Kind heute im Kindergarten gestern hat mir erzählt, sie will den Sebastian Kurz heiraten. Und dann wird sie nämlich die Frau Bundeskanzler. Das ist das österreichische System, oder? Die Frau vom Doktor ist nämlich die Frau Doktor.
Stimmt.
Genau.
Sehr schöner Ansatz.
Easiest way.
Was das Ganze auch noch fördern kann, und das finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, weil wir auch vom Danny-Prinzip vorgesprochen haben, ist halt wirklich, dass Leute, die das gemacht haben, auch sich wirklich in dieser Branche weiter bewegen werden. Weil du hast schon so viel Zeit, diese 7 Semester ist ja nicht wenig, plus ich glaube, was haben wir vorher vorgelesen? 395 Euro pro Monat, ja,
an der Hochschule. So ist
er. Also das ist schon Geld und Zeit, die du da rein investierst. Und da kann man, glaube ich, auch dann davon, sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass jemand sich dann weiter in der Szene bewegt, professionell quasi in der Szene bewegt und die wirtschaftlich gesehen zum Wachsen bringen möchte. Und das finde ich auf jeden Fall auch einen guten Ansatz, den man, glaube ich, mit als Pro-Punkt reinnehmen kann.
Total.
Definitiv. Ich finde es super spannend, bin echt gespannt, was da zustande kommt. Und ich werde definitiv das Curriculum anfordern, weil mich interessiert es einfach, was für Inhalte das Ganze umfasst. Ich glaube, dass es echt sehr, sehr cool werden könnte und ein wichtiger Schritt für die
Szene. Lassen wir uns überraschen, würde ich sagen.
Ich glaube auch, dass es einen total positiven Punkt bringt, und das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber dass es quasi aus Deutschland kommt. Das heißt, dort ist es ja auch unter Anführungszeichen anerkannt. Und wir haben ja als Österreicher immer wieder das Problem, dass uns quasi irgendwie Spieler oder auch Coaches oder auch Orga-Oberhäupter quasi abgeworben werden nach Deutschland, weil die einfach Erfahrung mitbringen oder Skill, dass man da quasi auch mit dem Titel vielleicht weiterarbeiten kann.
Genau. Und du hast vorhin den Wachstum angesprochen und den spreche ich auch noch gleich an für unseren Podcast, den Wachstum, weil es kommt in nächster Zeit was auf euch zu. Es gibt was auf die Ohren, meine lieben Damen und Herren. Es gibt wieder einen neuen Stormy Talk, der gerade im Werden ist. Wir nehmen gerade am 14. auf und die Folge kommt ja auch heute gleich raus. Und nächste Woche habe ich ein Interview schon geplant mit jemandem, der heute schon erwähnt wurde. Olli, du hast schon gesagt, der liebe Veni.
Erwähnt.
Genau, erwähnt wurde er. Der Veni-Troll wird der nächste Glückliche sein, der einen Stormy-Talk bestreiten darf. Und dementsprechend, glaube ich, bin ich schon ziemlich gespannt, was bei diesem Gespräch rauskommt. Was wartet ihr, wenn wir mit einem größeren Streamer sprechen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir persönlich wird sehr interessieren, wie das Ganze entstanden ist. Weil ich glaube so, wenn man mal auf der Welle drauf ist, ist es cool und man kriegt schon Feedback von der Community. Was ich zum Beispiel immer recht interessant oder schwierig finde, ist, wenn angehende, ich nenne es jetzt einmal ganz salopp, Influencer, vielleicht gerade starten oder vielleicht sogar eine Ebene oder einen Themenblock besetzt haben und dann quasi wirklich eine Transition in was anderes machen. Weil ich glaube, der Veni hat ja damals, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch mit Fitness und sowas angefangen.
Minecraft war ganz
cool. Irgendwann hat er Fitnessphase gehabt und dann ist er quasi wieder reingegangen in Gaming. Und ich muss sagen, sowas finde ich zum Beispiel super spannend. Also so wie das Ganze entstanden ist, die Transitions und so weiter. Würde ich sagen, das ist ein Thema, wo ich äußerst große Ohren haben werde.
Echt? Das interessiert dich?
Denkst du, sorry, so ein Bullshit.
Nein, überhaupt nicht. Aber ich bin eher so in die Richtung, wie lange glaubst du, kannst du es noch machen? Also das
ich beide Extreme abgebildet.
Ja, wir haben jetzt beide Extreme abgebildet, voll. Aber ich bin eher so der, quasi, weil aus dem Thema kannst du dann, also aus der Frage kannst du voll viel dann noch rausziehen. So quasi, was machst du jetzt gerade, was sind Projekte, die kommen können? So ein bisschen rein Teasering vielleicht auch drinnen, um so quasi den Standpunkt auch klarer zu machen. Weil man eben auch merkt, gerade bei ihm auch, dass er eben mit Charity und so weiter immer dabei ist und auch vieles, also auch das Valorant-Turnier zum Beispiel, teils mit ein paar anderen noch auf die Beine gestellt hat, einfach so als, und da, wie du es vorher gesagt hast, Influencer quasi, ne? Also wäre interessant so auch, wie lange glaubt er, kann das noch machen, was er dann nebenbei noch als Plan B gibt denn überhaupt, so in die Richtung vielleicht auch mal. Also das, weiß ich nicht, weil die Ursprungsstory ist auch sehr, sehr interessant und immer, glaube ich, aber auch teils, glaube ich, einfach nur Glück, oder nicht?
Das ist immer die Frage, ja. Ich meine, ist auch so ein bisschen ein Selection-Biased, wenn du mit jemandem redest, der es geschafft hat, ja, der auf dem Punkt ist, wo viele hinwollen. Weil natürlich, wenn der etwas erzählt, dann kann er es nur aus der Perspektive erzählen, das auch geschafft zu haben. Die Frage ist, wie viele Leute haben mit dem, was er das Gleiche gemacht hat, sind vielleicht gescheitert, ja. Weiß ich nicht, kann ich auch nicht wirklich bewerten. Aber ich glaube trotzdem, dass man sich ein paar, ich sag, Ansatzpunkte sicher mitnehmen kann aus dem Gespräch, wo man, wenn man selber interessiert ist, irgendwie einen Stream aufzusetzen oder irgendwie in die Richtung von Influencing zu gehen, sicher was lernen kann von jemandem, der einfach schon länger in dem Business tätig ist.
Mhm, voll. Und was mich zum Beispiel auch extrem interessieren würde, war zum Beispiel, wie die Tagesplanung ausschaut. Weil der Veni macht ja recht viel auf Social Media, macht sehr, sehr viel auch auf YouTube. Ich glaube, hat sogar zwei Kanäle. Und streamen ist natürlich auch ein sehr, sehr zeitintensiver Block und nebenbei machst du Turniere, bist was nicht auf diversen Influencer-Kampagnen, wo du für Firmen unterwegs bist. Und ja, ich glaube, dass das da generell die Selbstorganisation auch ein ziemlich spannender Punkt für anstrebende Influencer sein könnte.
Ich werde mir auf jeden Fall die Fragen von euch mitnehmen. Und was es auch geben wird, ist natürlich ein Fragen-Thread, den wir raushauen werden. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt an den lieben Veni, könnt ihr die dann auch reinschmeißen. Das Ganze gibt's auf Twitter. Das heißt, da könnt ihr dann eure Fragen bzw. Meinungen loswerden, je nachdem, was dann kommt. Schauen wir mal, was man da mitnehmen kann davon. Das Internet.
Schauen wir mal, wie lange der Thread online bleibt.
Das Internet ist ja mein unberechenbarer Ort.
Gewitter, du kannst mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass ziemlich viel Bullshit kommen wird.
Absolut. Easy Game. Gut, das heißt, ich würde sagen, wir machen da, dann kommen wir langsam zum Ende. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt. Schaut noch mal nach, ob ihr unserem Podcast schon gefolgt seid auf Spotify. Braucht es einfach nur nach oben scrollen. Da gibt es einen schönen grünen Button, den darf man dann drücken. Auf allen anderen Podcatcher-Apps, glaube ich, wird das ziemlich ähnlich sein. Also stellt noch mal sicher, dass ihr wirklich den Follow-Button gedrückt habt, damit ihr auch alle weiteren Podcast-Folgen immer auf die Ohren bekommt.
Ja, und ich würde sagen, mit dem Ganzen schließen wir die Episode und wünschen euch noch eine schöne restliche Woche. Und das war's von mir. Ciao, ciao. Bye.
Gesund bleiben. Tschüss.
Das war euer Stormy Elephants Gaming Podcast. Bleibt immer auf dem neuesten Stand und folge den Stormy Elephants unter @StormyElephants. Hat dir die Show gefallen? Dann teile sie mit deinen Freunden oder hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten stürmischen Freitag.
Ah, fuck, sie hat schon wieder Freitag gesagt.